Ja, ich kann mal den Helmut ergänzen. Ich hab ihn kennengelernt. Da stand er vor unserer Gemeinde immer oder in der AA-Gruppe und hat mir immer erzählt, dass das alles Quatsch ist, was wir glauben. Und wollte immer ein Gespräch mit mir führen und wollte mir beweisen, wie falsch das ist, was wir so von Jesus sagen, von Jesus denken. Und heute kommt er mich besuchen und versucht mit mir zu planen, ab wann er hier predigen kann. Und dass ich ihm dafür das Feld bereite und die Tür öffne. Ja, ich denke auch, dass ich mich nicht vorstellen brauche, auch nicht im Livestream. Vielleicht nur so viel. Ich gehöre zum alten, lebenden Inventar dieser Gemeinde. Das Alt ist offensichtlich, Gebrauchsspuren sind offensichtlich. Ich bin 72 seit ein paar Tagen. Das ist auch alles Fakt, aber auch noch lebendes Inventar. So und so als Drohung, ich lebe ewig. Also ihr wisst, was vom Wort Gottes her, was euch bevorsteht. Ja, um was geht es? Es geht um Geduld. Das ist das Thema. Aber es ist um etwas Spezielles an dieser Stelle. Es geht nicht um die Geduld, die so herausgefordert ist in den Lernfeldern unseres Alltags, so im Miteinander. Da könnte man wahrscheinlich alle viel erzählen, wie unsere Lernfelder aussehen. Die Geduld mit der dementen Schwiegermutter oder die Geduld mit Leuten, die ganz anders strukturiert sind als ich und keine Planung auf die Beine kriegen und nicht in die Puschen kommen. Geduld mit so vielen Dingen und da bin ich Lerner. Aber darum geht's nicht. Es geht auch nicht um die Geduld Gottes mit uns, obwohl das ein wunderschönes Thema ist. Ich erlebe das so, die Geduld Gottes mit mir. Das ist so ein weiter Raum. Ich bin angenommen und Gott weiß um mein Sein und der Veränderungsbedürftigkeit und trägt das in Geduld und gibt mir so Raum, mich zu entwickeln. Behandelt mich, wie wir auch unsere Kinder behandeln. Sie dürfen sich entwickeln, sie dürfen laufen lernen, sie dürfen Selbstständigkeit lernen und so weiter. Diese Geduld, das ist einfach was unheimlich Schönes, aber darum geht es auch nicht. Es geht um einen anderen Aspekt. Geduld mit Gott. Als ich meiner Frau dieses Thema gesagt habe und diese Überschrift Geduld mit Gott, fand sie das gar nicht gut. Es klingt ja irgendwie so ein bisschen anmaßend, überheblich. Geduld mit Gott, auf einmal die verkehrten Verhältnisse, wie bist du denn drauf, Geduld mit Gott? Aber wir werden sehen, darum geht es ganz oft in unserem Leben. Ganz, ganz oft geht es darum, Geduld mit Gott. Und wir können auch sagen, wirklich in dieser Haltung leben wir natürlich, wenn wir uns ganz bewusst demütigen unter die gewaltige Hand Gottes, darunter stellen, er ist Herr. Er weiß alle Dinge, aber wir sind da auf dem Weg und darum habe ich das bewusst so auch formuliert, Geduld mit Gott. Wir könnten einen anderen Titel nehmen aus dem Hebräerbrief, Vers 10, 36. Da heißt es, Geduld ist nötig, um im Willen Gottes zu leben und die Verheißung zu empfangen. Aber wir werden nachher mit einem Text aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien in der Begegnung mit Jesus sehen, worum es geht. Geduld mit Gott. Geduld, das heißt, den Marathonlauf des Glaubens zu lernen und weiterzumachen, wenn es schwierig wird, ohne aufzugeben oder bitter zu werden. Geduld bedeutet arbeiten, auch wenn es kein sichtbares Ergebnis gibt. Es bedeutet beten, ohne dass erkennbar Erhörung geschieht. Es bedeutet auch, das anzunehmen, was das Leben uns gibt, oder wir können auch sagen, Gott uns gibt, selbst wenn dies Leiden bedeutet, ohne dabei durchzudrehen. Wenn wir in einer Situation sind, die uns Sorgen macht, oder wenn sich etwas verzögert, wenn wir unter Druck stehen oder die Dinge nicht so laufen, wie wir es wollen, auch in unserem Leben mit Gott, an dem wir ja unsere Erwartungen richten, mit dem wir ja in Beziehung leben, den wir ja so integriert haben in unserem Leben. Da sind wir oft in der Versuchung, mit der Geduld am Ende zu sein. Geduldig werden heißt Vertrauen lernen. Und geduldig sein heißt im Vertrauen zu leben. Geduld lernen, so hat das vor kurzem ein Bruder mir geschrieben, durch Herausforderungen. Glauben lernen durch Herausforderungen. Diese beiden Sachen hat er mir in einem anderen Zusammenhang geschrieben. Der Evangelist Markus berichtet von einer Begegnung Jesu mit einem Synagogenvorsteher namens Jairus. Das steht in Markus 5, ich lese so nach und nach in der Predigt den Text, das geht um den Markus 5, die Verse 21 bis 43, aber wir werden so abschnittsweise Stück für Stück in diesem Text weiter vorangehen. Und mit diesem Text werden wir eintauchen in das reale Leben. Jetzt mal nicht gerade unser Leben, sondern das Leben Jesu konkret in der Begegnung mit Menschen. Manchmal ist das leichter, sich das bei jemand anders erstmal anzugucken, wie das mit der Geduld mit Gott ist. Und dann kann man manchmal sehen, ob es da Schnittstellen gibt und sehen, was die gelernt haben in der Begegnung mit Jesus. Und das können wir ganz plastisch in uns lebendig werden lassen, wenn wir so eine Beschreibung haben im Wort Gottes, dass der Text auf einmal uns vor Augen steht oder dass wir auch mitfühlen mit unseren ganzen Sinnen, mit unseren ganzen Wahrnehmungsfähigkeiten ein Stück mit einsteigen. Da heißt es zuerst, kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgekehrt, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, und warf sich vor Jesus nieder. Das kriegen wir doch hin, ne? Dass das jetzt in uns lebendig ist, in unserer Fantasie, eine große Menschenmenge. Und dann sehen wir einen Mann kommen, der hat einen bestimmten Rang, eine bestimmte Funktion und der wirft sich vor Jesus nieder, öffentlich. Ein Mann, der hoch angesehen ist und einen besonderen Status hat, fällt einem galiläischen Zimmermann zu Füßen. Ziemlich ungewöhnlich. Aber da gibt es einen Hintergrund, warum er das macht. Die Not, die er hat. Die Not lässt ihn all die befürchtete Öffentlichkeitswirkung vergessen, ausblenden. Es ist ihm egal, ob ihn das in irgendeiner Weise bloßsteht. Jairus war verzweifelt, sehr verzweifelt. Und auch da können wir uns öffnen, um damit einzusteigen, zu mitfühlen. Was war sein Problem? Der Markus erzählt weiter, ab 22, Jairus flehte Jesus an, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird. Jesus ging dann mit Jairus, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Kann man gut überlesen, ist immer ganz knapp, ist so wie oft in der Bibel etwas formuliert ist, wo ich eine ganze Geschichte erzählen müsste, ganz knapp formuliert. Meine Tochter liegt im Sterben, komm, leg ihr die Hände auf. Das sagt der Jesus. Und wir können das mitfühlen, was mit dem Mann los ist, was diese Situation in ihm alles bewegt. Da ist alles ausgeblendet, da ist man fokussiert. Dem geht es um die Hilfe für sein Kind. Das will er nicht verlieren. Wir wissen, was das ist, wenn wir mit einem Menschen eine tiefe Beziehung haben, wirklich eine gute Bindung haben, wie schwer das ist. Manchmal nur Trennung. Jairus kleine Tochter liegt im Sterben. So kurz wird die ganze Dramatik benannt. Und wenn Jesus nicht schnell kommt und ihr hilft, wird sie sterben. Wir können ohne Mühe all die Aufregung verstehen. Angst um sein Kind. Letzte Hoffnung in diesem Jesus. Und dass es nicht schon zu spät ist. Jesus und Jairus und die Jünger eilen sicher mit einem bestimmten Tempo zu Jairus Haus, dicht gefolgt von einer Menschenmenge, die es auch nicht erwarten kann, was wohl passieren wird. Dann heißt es weiter, ab Vers 24, Jesus ging mit Jairus, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge, die ihn bedrängte. Können wir uns auch vorstellen. Dichtes Gewühl, nah auf dem Pelz die ganzen Leute. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an einer starken Blutung litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war immer schlimmer geworden. Menschenmenge presst sich und da mittendrin diese Frau mit ihrer Situation. Und das kommt uns auch bekannt vor. So geht es manchen Menschen. Bei der Frau hatte nicht nur die Krankheit ihren Schaden angerichtet, sondern auch die vergeblichen Therapien. Und die lange Zeit der Not, das hatte sie zermürbt. Und sie war dadurch nicht nur gesundheitlich am Ende, nicht nur emotional am Ende, sondern auch finanziell am Ende. Und so geht es manchen Menschen. So begegnen wir auch manchen Menschen mit so einer Situation. Überall Null. Überall Sackgasse. In allen Bezügen des Lebens. Weiter wird berichtet ab Vers 27. Dann hatte sie davon gehört, dass Jesus Kranke heilt. Deshalb drängte sie durch die Menge an Jesus heran und berührte von hinten sein Gewand. Dabei dachte sie, wenn ich wenigstens sein Kleid berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und wirklich, die Blutung hörte auf und sie merkte sofort, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Aber auch Jesus spürte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. So, wenn wir diesen Ausschnitt dieser Heilungsgeschichte lesen, ist es einfach schön. So leicht, so einfach, so sofort passiert. Spürbar, man hat es gemerkt. Man musste jetzt nicht noch ein halbes Jahr bekennen, ich bin geheilt gegen alle Fakten. Sondern das war passiert, sofort klar. Die Menge drängte sich um Jesus. Die Frau berührte ihn und ist sofort geheilt. Und wir lesen, dass Jesus es spürt, wie eine Kraft von ihm ausgegangen war. Jesus merkt, wie ihn Kraft verlassen hat. Kraft, die dann in dieser Frau wirksam wurde. Und Jesus bleibt abrupt stehen. Wir haben ja immer noch diese Menge, die in Bewegung ist, in der das Ganze geschieht. Bleibt abrupt stehen, dass der ganze Zug ins Stocken gerät, dreht sich um und fragt, wer ihn da berührt hat. Wisst ihr, was ich in dem Augenblick gedacht habe, als ich das gelesen habe und wir an diesem Punkt gekommen sind? Hat er nichts Wichtigeres zu tun? Hat er nicht Wichtigeres zu tun? Wir befinden uns ja mitten in zwei Geschichten mit Menschen. Nicht nur mit einer. War da nicht eine wirklich ernstere Not? Und wir sehen gleich, dass auch die Jünger so ähnlich gedacht haben. Jesus spürte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mich angefasst? Und seine Jünger antworten so ganz cool, vielleicht ein bisschen genervt, die Leute bedrängen dich von allen Seiten und da fragst du, wer dich angefasst hat? Ich will Jesus oder den Jüngern nicht unterstellen, dass sie gedacht haben, welche dumme Frage, aber vielleicht haben sie das gedacht. Ne? In Sonnengedöns hier, Sonne, ist eine unnütze Frage, kriegst du sowieso nicht geklärt. Denn wir haben eine Kulisse, da ist etwas anderes, da ist doch etwas viel Wesentlicheres. Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hat. Hat er nichts Besseres zu tun? Frage ich nochmal. Die Frau war erschrocken, zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was an ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm alles. Da habe ich ganz Böses gedacht. Das kann dauern. Wenn da noch steht, sie sagte ihm alles. Wow. Ich will jetzt keine Sprüche klopfen, ne? Aber so in meinem Hinterkopf. Ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Wobei es gibt auch andere Männer, mich. Oder ich kenne Familien hier, wo nicht nur die Tochter, sondern auch einer der Söhne durchaus sehr eloquent ist. Nur einer ruhiger und alles sowas. Ne? Deswegen wollen wir gar nicht drauf rumreiten. Aber es ist ja immer noch so, das kann dauern. Die Bewegung hat aufgehört zu der Tochter des Jairus hin. Und die Frau steht da und redet mit Jesus und er redet mit dieser Frau. Als Jesus die Person ausfindig macht, die durch das Berühren und Anzapfen seiner Kraft gesund geworden ist, bleibt er stehen und lässt sich von ihr alles sagen. Ein umfassender Bericht, was mit ihr los war und was da geschehen ist. Er nimmt sich Zeit nicht nur für die Geschichte, er nimmt sich Zeit für diese Frau und ihre Geschichte. Da kommen wir gleich noch wieder zurück. Aber zuerst können wir mal sagen, toll, er nimmt sich Zeit. Er hat die Frau rausgefunden und die beiden sind jetzt in einem persönlichen Gespräch. Toll. Aber was ist mit dem verzweifelten Vater? Stellt euch das vor. Du hast eine Not, dir brennt es auf den Nägeln. Du hast sie gesagt, du bist damit zu Jesus gekommen und es passiert nichts. Du siehst kein bisschen was sich in die Richtung zur Hilfe hin für dich und dein so großes, so wichtiges, so bedrückendes Anliegen bewegt. Dann kriegst du in der Gemeinde noch mit, da geben anderen Zeugnis, wie sie Jesus begegnet sind. Toll! Wo ist er bei mir? Was passiert hier? Der verzweifelte Vater wird die ganze Zeit auf glühenden Kohlen gestanden haben. Kein bisschen das Gefühl von Geduld oder von Verständnis dafür. Auch die Jünger sind nervös und wollen weiter. Und Jesus, er ist die Ruhe und Gelassenheit selber. Er nimmt sich Zeit für die Frau mit der chronischen Krankheit. Das Mädchen mit seinen lebensbedrohlichen, akuteren Problemen scheint er vergessen zu haben. Jesus bleibt stehen, um mit der Frau zu sprechen, die gerade doch gesund geworden ist. Das Problem ist doch gelöst. Was Jesus da macht, macht keinen Sinn. Das ist absolut unverantwortlich, unbegreiflich, fahrlässig, gefühllos. Wenn eine Frau mit einem chronischen Leiden und ein Kind, das jeden Augenblick sterben kann, in die Notaufnahme eines Krankenhauses käme und der Arzt würde zuerst die Frau behandeln und das Mädchen sterben lassen, was wird passieren? Ich weiß nicht, was da dienstlich passiert oder juristisch. Akute, erst recht lebensbedrohliche Notfälle gehen vor. Was macht Jesus da? Jairus und auch die Jünger müssen gedacht haben, blickt er nicht mehr durch? Begreift er nicht, worum es geht? Mach doch endlich schnell oder es ist zu spät. Das Mädchen braucht deine Hilfe jetzt. Jesus, beeil dich. Jesus, beeil dich. Beeil dich. Ist das nicht immer wieder auch bei uns so? Jesus, beeil dich. In ganz vielen Situationen, Jesus, beeil dich, dass wir sagen, diese Taktfrequenz, die muss anders sein. Wir geben sie vor. Jesus lässt sich nicht zur Eile treiben. Und dann passiert, was passieren muss. Noch während er mit der Frau redete, kamen einige aus dem Haus des Jairus gelaufen und riefen, deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu holen. Können wir das empfinden, was mit dem Jairus ist? In der Situation, jetzt mit dieser Botschaft, mit dieser Geschichte, mit diesem Ganzen, was er erlebt, wie Jesus agiert, da hast du das Ergebnis. Meine Hoffnungen vergeblich, mein Anliegen vergeblich, meine Bitten vergeblich, mein Warten vergeblich, meine Geduld vergeblich. Mein Drängen, alles vergeblich. Was für ein Schock für Jairus. Emotionaler Ausnahmezustand. Was mag Jairus wohl gedacht haben über Jesus? Ich denke, dass wir so fromm sind, oder die meisten von uns, so fromm sind, dass wir es nicht wagen, uns einzugestehen, was manche Aussagen und mancher Hinterkopfgedanke eigentlich, wenn wir den mal auf den Punkt bringen würden, über Jesus sagt, wie wir über ihn denken, was wir von ihm halten, wie wir sein Tun beurteilen. Wenn das gut läuft, preist den Herrn, Halleluja, Anbetung, super. Aber wenn wir diese Seite erleben von ihm, ich sage das jetzt mal mit einem Wort, dieses souveräne Handeln Gottes, sind wir doch, wenn wir ehrlich sind, nicht mit einverstanden an manchen Stellen, oder? Das haben wir sogar schon in der Bibel, dass der ältere Bruder von dem sogenannten verlorenen Sohn, damit nicht einverstanden ist, dass da dem so viel Gnade geschenkt wird, dass der wieder in seine alten Rechte gesetzt wird und so weiter. Einverstanden mit Jesu tun? Was hat Jairus über Jesus gedacht? Was denken wir über Jesus in so mancher schwierigen oder sogar unbegreiflichen und belastenden Situation? Was denken wir über Jesus? Wenn unser Bild vom lieben Papa zerstört wird durch Umstände, was denken wir? Aber Jesus hörte das, dass es keinen Zweck mehr hat, den Meister zu holen, dass er gestorben ist, und sagt zu Jairus: Verzweifle nicht, vertraue mir ganz und gar. Boah, da kann einem jetzt der Kragen platzen, ne? Du hast ein finales Ergebnis. Sie ist gestorben. Und dann kommt der, der den Hintern nicht bewegt kriegt, der bei der Frau so lange bleibt, der die Möglichkeiten verstreichen lässt und kommt mit so einem Wort: Vertraue, verzweifle nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so in manchen Situationen mit Menschen in Not, wenn man ihnen begegnet und sie trösten will, dass man irgendwo merkt, sei nicht leichtfertig mit deinen Worten, damit es nicht Phrasen werden. Sei nicht leichtfertig mit deinen Worten. So, wird schon werden, schon gut, kriegst du schon in den Griff und alles Mögliche. Manche Nöte gehen so tief, da muss man woanders seine Antworten haben, außer in Phrasen oder Banalitäten. Verzweifle nicht, vertraue mir ganz und gar. Hab Geduld, heißt das doch auch. Ich habe mich gefragt, habe ich immer so Geduld mit meinem Gott, mit seiner Souveränität? Also ich denke, in meinem persönlichen Verhältnis zu Gott bin ich anders als in meinem natürlichen Leben, bin ich ein nicht so geduldiger Mensch und auch ein sehr fordernder Mensch. Ich habe was bei Gott gelernt, sehr früh schon eigentlich vor meiner Bekehrung. Hatte sich Gott mir mal offenbart, ich habe es an anderer Stelle mal sehr ausführlich erzählt in einem Zeugnis, dass ich gesehen habe, welche unvergleichliche Größe Gott hat im Vergleich zu meiner Existenz. Und für mich gehört von da an immer auch schon ein Aspekt dazu, dass Gott souverän ist. Wenn er denn Gott ist, wenn er denn der Herr über alles ist, dann braucht er an sich nicht meine Ratschläge, sondern mein Vertrauen, dass er durchblickt. Und da hilft mir zum Beispiel etwas, dass ich weiß, er ist unvergleichlich viel größer, als ich es mir vorstellen kann, als meine ganze Existenz. Ich bin geliebt, ich bin Kind Gottes, ich gehöre zu Gottes Familie, ich habe Christus in mir, Christophorus, Christusträger, alles das, aber Gott und ich. Und ich will jetzt der Weltenregierer sein und der Lenker der Zeiten und des Lebens von Menschen, indem ich sage, was jetzt nötig ist, wo es lang geht, was dran ist und alles Mögliche. In der Bibel ist das eigentlich so schön. Im Psalm stehen dann so Worte: Wir sind wie ein Blatt. Wir sind wie Gras, das verdorrt. Unser Wert wird gepusht im Neuen Testament, ganz doll, und von vielen Lehren, was wir alles besonders sind. Aber dieses Größenverhältnis hat Gott sehr stark betont, um das mal klar zu machen. Er ist souveräner Herrscher des Universums. Und ich bin, Gott sei Dank, sein Kind, geliebt, habe meinen Platz, habe ja dazu sagen können, dass ich nur ein kleines Rädchen im Getriebe dieser Geschichte, dieser Weltgeschichte bin. Aber das bin ich auch, wenn es darum geht, von dem, was richtig ist, was dran ist, wann was dran ist, wie was dran ist, was getan werden musste, wie es aussieht. Jede Kultur hat ein anderes Zeitgefühl. Dies wird überdeutlich, wenn man anderen Kulturen begegnet und erst recht, wenn man mit Menschen anderer Kulturen Dinge gemeinsam plant und macht. Ich erzähle kein Beispiel. Zeit und Pünktlichkeit sind relativ. Ich liebe diesen Begriff gleich. Wenn Sie sagt, er kommt gleich, ist das ein Zeitmaß von ja bis, ich weiß nicht, vielleicht ist er noch unterwegs. Zeit und Pünktlichkeit sind relativ individuell eben ein Dauerthema. Aber egal aus welcher Kultur wir kommen, wie wir mit der Zeit umgehen, Gottes Umgang mit der Zeit wird uns immer wieder durcheinander bringen, herausfordern. Und da brauche ich nur mal das Größenverhältnis denken. Er ist von Anfang an nicht berechenbar da. Und ich schon 72 Jahre. Ich bin Kenner der Materie. Da lachst du dir doch einen ab, ne? Wenn dann diese 72 Jahre alte Nummer kommt und sagt, ich weiß, wann was nötig ist. Sein Handeln hält sich genauso wenig an unseren Zeitplan, wie sich seine Gnade an unsere Maßstäbe hält. Gott sei Dank ist seine Gnade nicht vergleichbar mit meiner Gnade. Wenn Jesus Jairus anschaut und sagt, vertraue mir und hab Geduld, sieht er uns alle in anderen Umständen und sagt uns, in all unseren Umständen so, und sagt anderen Umständen, sind nicht alle schwanger. Wisst ihr noch, was ich euch gezeigt habe, als ich den Sturm stillte? Eben, dass meine Gnade und Liebe Stürme nicht ausschließt. Und jetzt möchte ich euch zeigen, dass meine Gnade und Liebe sich auch mit unzumutbaren Verzögerungen verträgt. Jesus sagt nicht, ich lasse mich nicht hetzen, obwohl ich euch liebe, sondern er sagt, ich lasse mich nicht hetzen, weil ich euch liebe. Ich weiß genau, was ich tue. Und wenn ihr versucht, mir euer Verständnis von dem, was der rechte Zeitpunkt ist, überzustülpen, wird es euch schwerfallen, euch von mir geliebt zu fühlen und euch als geliebt zu begreifen. Ich sage das jetzt mal ein bisschen überzogen. Wir machen uns schnell aus Jesus einen Götzen, wenn wir nicht akzeptieren, dass er der Herr ist. Wir machen einen Götzen, zu dem wir kommen und der dann zu funktionieren hat. Jesus lässt sich nicht zur Eile treiben und als Resultat fühlen wir uns oft wie Jairus, mehr als ungeduldig, verzweifelt, im Stich gelassen. Unzumutbar, wenn Jesus bei mir mit seiner Hilfe zu zögern scheint. Doch gerade so zeigt uns Gottes Wort hier weiter, bekommen sowohl Jairus als auch die Frau viel mehr als das, worum sie gebeten hatten. Es ist eine Tatsache, wenn wir Jesus um Hilfe bitten, und den Gedanken werde ich nicht ausführen, das ist noch eine Predigt wert, werden wir ihm mehr geben und viel mehr bekommen, als wir gedacht hatten. Und seien wir geduldig, denn viele Sachen werden nicht so laufen, wie wir es uns gedacht hatten. Nehmen wir Jairus. Er ging zu Jesus, damit der seine sterbenskranke Tochter heilte. Das bekam er zuerst nicht, aber er bekam viel mehr. Aber vorher, wir kommen nochmal zurück zur Geschichte, das Drama spitzt sich zu. Das Mädchen ist tot, aber Jesus sieht den Vater an und sagt, ich komme trotzdem mit. Und sie gehen. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten, nur Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes dürfen ihn begleiten. Als sie am Haus des Jairus ankamen, sah Jesus die vielen Menschen und hörte ihr Weinen und Jammern. Und was macht Jesus? Eigentlich kennt er das doch, dass wenn da jemand gestorben war, da gab es semiprofessionelle Klageweiber, Entschuldigung, diesen Ausdruck, so, die da waren, die machten Krach und die Menschen, die dieses Leiden jetzt erleben, weinen und schreien und bringen das aus, zum Ausdruck. Aber Jesus sagt, was macht ihr solchen Lärm? Boah, boah. Wenn man mal da hinhört, was da so erzählt wird und dann mal so ehrlich seine Empfindungen beschreibt, merkt man, ne? Da hat man auch wenig Verständnis, auch für Jesus. Warum weint ihr? Oh Jesus, bist du unsensibel? So, bist du unsensibel? Das könnte auch von mir kommen. Ich bin auch nicht so nah am Wasser gebaut und so weiter und versuche immer zu versachlichen. Wenn mich Menschen anrufen mit ihren Nöten, dann höre ich schon darauf, aber ich versuche, das auf den Kern zu bringen und mit sachlichen Fragen erstmal das herauszuhören, worum es geht, was sie mir sagen wollen. Das hört sich vielleicht manchmal sehr emotionslos an, aber das ist auch manchmal ganz gut. Ne? Wenn einer zum Beispiel so ein Notfallsanitäter ist und da ist eine dramatische Situation, dass der sachlich die notwendigen Schritte tun kann. Ich weiß, als unser Jesse mal einen Unfall hatte, hat sich ein Schädel aufgeschlagen. Meine Familie, die drumherum war, hysterisch geschrien. Ich habe ein Tuch genommen, draufgedrückt und gesagt, wir fahren ins Krankenhaus. So, weil was, ne? Was willst du jetzt machen? Das Schreien hilft jetzt gar nicht. So kann ich das schon ein bisschen verstehen, aber das war so paradox jetzt, was er macht. Richtig paradox. Was? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, sagt er dann. Es schläft nur. Da kommen wir zu der Provokation von Christian von letzten Sonntag, der Bibelstelle. Ja, da lachten sie ihn aus. Gerade noch geweint und dann macht Jesus einen Joke und jetzt lachen sie ihn aus für diesen dummen Witz. Ich darf das so ein bisschen überzeichnen. Ich denke, es ist oft gar nicht überzeichnet gelesen oder deutlich genug gelesen, diese Stelle. Sie lachten ihn aus. Als sie das Haus erreichten, trauerten dort schon alle um das verstorbene Mädchen. Klar, dass sie Jesus nicht ernst nehmen, als er sagt, dass das Mädchen nur schläft. Die Geschichte geht weiter. Jesus schickte sie alle weg. Nur die Eltern und seine drei Jünger gingen mit zum Bett des Mädchens. Dann fasste er die Tochter des Jairus an die Hand und sagte, Talita Kumi, das heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Da stand das 12-jährige Mädchen auf, die war 12 und die Frau mit dem Blutung war 12 Jahre krank. Kann man auch wieder was draus machen, wer mit Zahlensymbolik es gern hat. Und ging in ihr Zimmer, das Mädchen stand auf und ging im Zimmer umher. Ihre Eltern waren fassungslos, sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Boah, was ist da ein Hin und Her von Emotionen, Gefühlen, Wirklichkeiten, die sich in uns auf einmal aufbauen. Klar, dass alle erstaunt waren. Völlige Fassungslosigkeit. Jairus hatte Jesus um Heilung gebeten, nicht um eine Auferweckung von den Toten. Wenn wir zu Jesus um Hilfe kommen, gibt er uns viel mehr, als wir gedacht hatten. Aber wir werden ihm am Ende auch viel mehr geben, als wir vorgehabt hatten. Als Jairus zu Jesus ging, dachte er, dass er halt so viel Glauben an Jesus bräuchte, dass er kommt und das Mädchen gesund macht, damit sie nicht stirbt. Doch Jesus verlangt viel mehr von ihm. Als seine Tochter nach dem scheinbaren Fehler Jesu tot war, sah Jesus ihn fest in die Augen und sagte, vertraue mir. Ich will das nicht überzeichnen, aber er hatte ein Anliegen vorher und ist damit zu Jesus gekommen. Ist das nicht auch manchmal so, dass unsere Beziehung zu Jesus zweckbestimmt ist, zweckgebunden ist? Das ist gut. Wir haben Anliegen, das stößt uns an, zu Jesus zu kommen. Aber er kam deswegen zweckgebunden. Ist das schon eine Beziehung? Das ist schon Glaube. Und Jesus nimmt ihn aber mit hinein in eine ganz andere Herausforderung, die mehr von ihm verlangt, aber auch mehr ihm ermöglicht. Zweckgebundener Glaube an Jesus oder an seine Person. Ist es nicht merkwürdig, dass Jesus sagt, dass das Mädchen nur schläft? Er wusste doch, dass es tot war. Warum spricht er dann von Schlafen? Übrigens in Johannes 11, bei dem Lazarus, spricht er zuerst auch davon, dass der Lazarus schläft. Die Antworten finden wir in dem, was Jesus sagt und tut. Er setzt sich neben das Mädchen, nimmt dessen Hand und sagt zwei Worte. Das erste ist Talita, das bedeutet sachlich übersetzt kleines Mädchen. Das ist ein Kosewort, das Väter und Mütter gern gegenüber ihren kleinen Töchtern verwendet haben. Man kann auch sagen, mit mein Schätzchen das übersetzen. Das zweite, was Jesus zu ihr sagt, ist Kum oder Kumi. Das bedeutet, steh auf. Und interessant, ne? Es gibt Bibelübersetzungen, da steht, ich gebiete dir, steh auf von den Toten. Da merkt man, da hat einer seine Fantasie gebraucht und etwas in den Text hineingeschrieben, das nirgendwo steht in Original, in alten Handschriften und Manuskripten. Da steht nur ganz einfach, Mädchen, steh auf. Keine kämpferische Aktion, ich gebiete jetzt dem Tod und was weiß ich nicht allen. Und dann knallt's, gar nichts. Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Sondern einfach steh auf. Jesus macht das so, und ich möchte das auch wieder so in so ein Bild packen, wie das Eltern machen, die einen freien Tag haben, wenn sie ihr geliebtes Töchterchen wecken. Er setzt sich an das Bett, nimmt die Hand und sagt, mein Schätzchen, es ist Zeit aufzustehen. Wow. Das berührt mich. Das ist Autorität. Das ist souveräne Autorität. Das Mädchen steht auf. Was geschieht da? Jesus steht dem Tod gegenüber, dem unerbittlichsten, unbesiegbaren Feind der Menschheit. Und der ist so gewaltig, aber so gewaltig, gewaltiger ist die souveräne Autorität Jesu, dass er das Mädchen nur sanft an die Hand nimmt und es aus dem Tod heraushebt und bittet, Schätzchen, steh auf. Mit dem, was Jesus hier tut, sagt er, wenn ich dich an der Hand halte, ist selbst der Tod nur ein Schlaf. Und Jesu Hand macht keine Fehler, er lässt uns nicht los, er bringt uns durch die dunkelste Nacht an seiner Hand hindurch. Der Herr des Universums, der Herr über Leben und Tod, nimmt uns an die Hand. Und er sagt bestimmt ganz oft zu uns, ich darf das jetzt in diesen Worten so sagen, Schätzchen, steh auf. Schätzchen, steh auf. Für mich bekommt es dadurch, durch das, was da passiert ist, nicht durch irgendwelche Pushung mit Gebieten und alles Mögliche, bekommt erstmal den Charakter von seiner Autorität. Braucht nicht brüllen. Je lauter, desto mehr Autorität. Oder nehmen wir, kommen wir nochmal zu der Frau zurück, auch kurz, dann sind wir am Ende. Nehmen wir die Frau mit den Blutungen. Sie kam zu Jesus, um geheilt zu werden, aber sie wollte ihn eben nur berühren und dann das Weite suchen. Sie wollte erleben, dass es besser wird und dann ganz schnell wieder untertauchen in der Masse. Doch da macht Jesus nicht mit. Er zwang sie, sich zu outen. Das ist ein Albtraum für die Frau. Die Blutung machen sie rituell unrein. Möglicherweise galt sie sogar als verflucht, weil auch noch kein Arzt ihr helfen konnte. So schnell wurde damals auch über chronisch Kranke, vielleicht nicht nur damals, geurteilt. Und dann noch der Tabubruch, eine Unreine berührt in aller Öffentlichkeit einen Rabbi. Warum wollte Jesus, dass sich die Frau outet? Ich als Pragmatiker sage das, weil sie das brauchte. So, darum wollte Jesus das. Ich sage immer, der Anknüpfungspunkt Jesu in unserem Leben ist unsere Bedürftigkeit. Wir brauchen das. Der knüpft nicht an, weil wir toll sind, der knüpft bei uns an, weil wir es nötig haben. Wir brauchen sein Heil, seine Rettung, seine Veränderung. Wir brauchen ihn. Erstmal sicherlich, weil da Wunden auch im Inneren der Frau waren, die geheilt werden mussten. Jesus heilt durch seine Zuwendung. Allein schon, dass er mit ihr sprach und nennt sie meine Tochter. Diese Frau, die draußen war, die man nicht dazu gerechnet hat, die nicht am religiösen Leben teilnehmen durfte, die gar keine Berührungspunkte haben durfte mit dem, was den Menschen da heilig war. Das durchbricht Jesus und sagt ihr dann auch die Heilung zu. Und vielleicht gab es auch ein abergläubiges Verständnis von der Macht Jesu und wie man der begegnet. Sie dachte, dass es die Berührung an sich war, die heilend wirkte. Aber das ist das Wichtige auch, das kommt in die Richtung, die wir auch bei der Einladung zum Abendmahl hatten. Sie war dabei nicht Jesus begegnet, ne? Durch die Berührung. Sie war dabei nicht wirklich Jesus begegnet. Er will Beziehung. Er will nicht nur eine anonyme Berührung mit seiner Kraft. Er will Beziehung. Er will ihr begegnen. Und das geschieht nicht, wenn man nur der Krankheit, dem äußeren Aspekt unserer Problematik begegnet, sondern unserem Herzen. Jesus will mehr. Nicht nur anonyme Berührung mit seiner Kraft. Er will Beziehung des Vertrauens in seine Person. Es ist ein Riesenunterschied zwischen einem Menschen, der eine Heilung erlebt und dann sagt, ich bin geheilt. Und einem Menschen, der Jesus begegnet, ist und sagt, Jesus Christus hat mich geheilt. Er ist mein Retter und mein Herr. Und darauf müssen wir auch achten, auch wenn Menschen anfangen, Jesus zu begegnen. Worum geht es Jesus? Das ist toll und das wünschen wir, Heilung, das ist alles wunderbar. Und das ist oft auch der Anknüpfungspunkt Jesu in unser Leben, eben auch unsere Not, auch unsere körperliche Not. Aber er will mehr. Wer zu Jesus kommt, von dem wird viel mehr gefordert, als wir ihm ursprünglich geben wollten. Und er wird uns unendlich viel mehr geben, als wir zu bitten und denken gewagt hatten, überhaupt fähig werden. Es gibt Umstände, Bedingungen, Situationen, unerträglich. Ich verstehe auch immer wieder nicht, warum Gott nicht handelt. Aber das ist dann keine Phrase, wenn ich sage, er wirkt. Auch wenn ich das jetzt nicht sehe, nicht begreife, nicht erkenne. Das ist nicht der Maßstab dafür. Der Maßstab ist die Wirklichkeit Gottes. Seine Person, seine Haltung, seine Einstellung, seine Wirklichkeit. Von der versuche ich her auch zu denken und in meine Situation, meine innere Situation hineinzuwirken. Aber wie gesagt, gibt es auch Punkte, ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen, ich verstehe oft Gottes Zeitplan nicht. Muss ich sagen. Erlebst du es vielleicht auch gerade, dass Gott sich verspätet und scheinbar nichts tut? Bist du drauf und dran aufzugeben? Bist du voller verzweifelter Ungeduld? Versuchst du gerade, Jesus zur Eile anzutreiben? Kleiner Gedanke noch an dieser Stelle. Mein Mehr dann an Gebet, mein Mehr dann an Einsatz, Fasten und Schreien und Proklamation und alles Mögliche. Ist das Glaube? Ist das Vertrauen? Oder ist das, was weiß ich, nur Wind machen und weil ich Gott nicht begreife? Ist das Ausdruck des Vertrauens? Und an dieser Stelle habe ich ganz oft meine Frage an mein Tun. Ist das Methode? Ist das Manipulationsmittel? Oder ist das Beziehungsinhalt, Ausdruck? Das Mehr von uns ist manchmal mehr Ausdruck von Unglauben und Ungeduld. Und das Warten macht nur noch ungeduldig. Wir sind am Ende. Es ist so, dass wir die wichtigsten Puzzlesteine in unserem Leben oft nicht sehen, meist erst hinterher. Die Lösung, die uns Gottes Wort und Gottes Geist nennt, hat auch Jairus gesagt bekommen. Ganz einfach. Und hier kann ich das wieder auch kurz sagen. Vertraue auf Jesus. Und das war so gut, dass du den Anschluss gegeben hast, den der Stefan uns gegeben hat. Ganz bewusst beim Abendmahl, nicht nur wir erinnern uns hier Kopf, sondern richtig praktisch. Ich nehme dich jetzt in mich auf. Ich möchte dich in mir haben. Leibhaftig, real. Vertraue auf Jesus. Lass dich an die Hand nehmen von Jesus. Lass ihn gewähren. Er liebt uns unbegreiflich, ganz und gar. Er weiß, was er tut. Und in der Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt wurde und mit der Kraft, mit der er auferweckt, wirkt Gottes Geist jetzt bei dir und mir. In Klammern, auch hinter den Kulissen. Geduld ist nötig, um im Willen Gottes zu leben und seine Verheißung zu empfangen. Amen.